diese Gesetze von damals, die gibt's ja immer noch. Also die müssten nur jederzeit einfach in Kraft wieder gesetzt werden. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie mal war und nie mehr kommen kann. Das muss einfach nur wieder umgesetzt werden. In den 90ern hat es das in Italien mal gegeben, dass man über Nacht hat man einfach mal alle Girokonten mal, ich glaube, 0,6% belastet. Einfach über Nacht ohne Ankündigung. Hat man einfach mal 0,6% abgezogen. Über Nacht. Also das kann man ja jederzeit auch bei uns machen. Dass man über Nacht, der Staat braucht jetzt dringend Geld, wir haben eine Notlage und dann schöpft man eben mal ein paar Prozent von den ganzen Konten ab. Und dann wachen sie in der Früh auf und merken, ich habe ja viel weniger Geld als gestern noch. Es muss erst schlimmer werden, bevor es wieder besser werden kann. Ja, man muss es natürlich verteilen, das Geld. Also niemals alle Eier in einen Korb legen, sondern es muss verteilt werden. Und dann natürlich das Geld immer so anlegen, dass der Staat nicht unmittelbar darauf zugreifen kann. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Das Eurosystem ist pleite und ein Kollaps kann uns jederzeit treffen. Davon sind zahlreiche Wirtschaftsfachleute überzeugt. Und mit einem spreche ich heute wieder, Günther Hanich, mit dem ich erst vor ein paar Wochen ein sehr spannendes und aufsehenerregendes Gespräch geführt habe. Herzlich willkommen, Herr Hanich.
Guten Tag.
Sie sind mir heute zugeschaltet. Das letzte Mal waren Sie bei mir live im Studio. Heute führen wir dieses Gespräch virtuell aufgrund der Aktualität. Ich möchte heute in unserer neuen Folge Weltenwandel und Wissenssuche vor allem schwerpunktmäßig darauf zu sprechen kommen, was droht in den nächsten Monaten und Jahren, was müssen wir wissen, worauf können sich die Bürger einstellen. Denn in dieser neuen Serie geht es sehr stark darum, dass wir den Leuten praxisorientierte Beispiele geben, an die Hand geben, mit denen sie arbeiten können. Und für uns ist es wichtig zu wissen, dass dieses System immer mehr dem Abgrund entgegenschlittert, dass vollkommen klar ist, dass Geld irgendwo herkommen muss für die ganzen Vorhaben, die sich die Politiker nun selbst vorgenommen und aufgebürdet haben. Und dazu wird man ganz klar auf den Bürger zurückgreifen müssen. Der Bürger wird das ganze Spiel bezahlen müssen, ehe es dann implodiert. Und wir haben im Vorgespräch uns darüber ausgetauscht, dass wir heute eben konkrete Beispiele durchmachen müssen, denn ich bin der Meinung, es ist ganz wichtig, dass man weiß, was auf einen zukommt. Wenn man nämlich nicht gerüstet, wenn man nicht mental darauf eingestellt ist, dann wird man wie vom Blitz getroffen und ist momentan vollkommen orientierungs- und hilflos. Und das wollen wir verhindern. Wir wollen den Zuschauern Einblicke geben, was sie als Wirtschaftsfachmann, der seit 20 Jahren die Lage beobachtet, unzählige Bücher geschrieben hat und mehrere Finanzkrisen vorausgesagt hat, was Sie auf uns zukommen sehen. Wie sehen Sie das, Herr Hanich? Ist es notwendig, Bescheid zu wissen, um dem Ganzen entspannter entgegengehen zu können?
Das auf jeden Fall, weil es heißt ja schon im Sprichwort, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Also wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, was da passieren kann, da kann ich mich auch nicht darauf vorbereiten. Also ich persönlich, wenn ich vor irgendetwas Angst habe, dann informiere ich mich, dann beschäftige ich mich mit dem Thema. Und wenn ich mal mich auskenne, dann verliere ich auch diese Angst wieder. Also viele Leute machen es ja so, die kehren das dann unter den Teppich, das Ganze. Bloß nicht damit beschäftigen, da könnte ich ja Angst kriegen, aber ich mache es eben Gegenteil. Ich beschäftige mich gerade mit den Sachen, die mir eben irgendwie als Bedrohung erscheinen und dann kann ich mich eben dagegen absichern.
Und das werden wir heute tun. Viele Leute haben ja Angst vor einer Enteignung, vor einem Vermögensverlust, dass alles weg sein könnte, wofür man womöglich ein Leben lang gearbeitet hat. Und wir haben beim letzten Mal, bei unserem letzten Gespräch, das sehr viele Aufrufzahlen erhalten hat, das Thema Lastenausgleich angesprochen. Es geht hier um die Immobilien, dass plötzlich der Staat, weil er eben Geld benötigt, kommen könnte und plötzlich sagt, ja, ihr habt ja da eine schöne Wohnung, ein schönes Grundstück, eine schöne Immobilie und ich belaste euch nun mit einer entsprechenden Steuer nachträglich, ohne dass der Bürger irgendetwas dagegen tun kann. Das hat es in der Geschichte gegeben. Sie haben das thematisiert und Sie haben vorausgesagt, dass das wieder in einer gewissen abgeänderten Form kommen könnte oder kommen wird. Sie haben sich ja festgelegt. Vielleicht können Sie mal kurz noch mal genauer beschreiben, wie dieser Lastenausgleich in den 1950er Jahren ausgesehen hat und wie sich das heute auswirken würde. Würde die Politik das einfach kopieren?
Man muss ja einsehen, diese Gesetze von damals, die gibt's ja immer noch. Also die müssten nur jederzeit einfach in Kraft wieder gesetzt werden. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie mal war und nie mehr kommen kann. Das muss einfach nur wieder umgesetzt werden. Und Lastenausgleich, das war 1952, wurde das Lastenausgleichsgesetz verabschiedet. Und das hat beinhaltet, dass jeder sein Vermögen innerhalb 30 Jahren abzahlen muss. Also nochmal, was das wert ist, musste man abzahlen, nämlich zu 0,4% vierteljährlich. Musste also, das Haus wurde bewertet, was ist das wert? Und dann musste man 0,4% alle Vierteljahre an den Staat für auf 30 Jahre verteilt überweisen. Also das waren ziemliche Summen, die da damals zustande gekommen sind. Und ja, vor allem waren natürlich Immobilien betroffen davon. Also das Geldvermögen hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg wenig Wert gehabt. Das wurde ja inflationär entwertet. Aber die Immobilien sind natürlich weiterhin dagestanden, wenn sie nicht zerbombt worden sind. Und auf diese stehenden Immobilien musste man eben dann 30 Jahre diese Abgaben zahlen. Das hat sich damals ein bisschen entschärft, weil eben die Immobilienpreise auch gestiegen sind. Also die Immobilien sind ja nach oben gegangen, Immobilienpreise. Da hat sich ein bisschen entschärft, das Ganze. Das würde heute natürlich völlig anders aussehen. Wir sind ja jetzt sehr hoch mit den Immobilienpreisen. Und wenn man bei den hohen Preisen hier jetzt sowas machen würde, so ein Lastenausgleich, und dann womöglich die Immobilien dann runtergehen danach, dann wäre das natürlich eine unglaubliche Belastung. Also viel höher, als die eben da, als es damals der Fall gewesen ist.
Man muss ja auch dazu sagen, bei dem Lastenausgleich, bei dem historischen 1952 war es ja so, das war wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und damals hat die Politik ja appelliert an die Solidargemeinschaft und die haben gesagt, schaut mal, wie viele Leute sind ausgebombt worden, wie viele Vertriebene und Flüchtlinge haben wir aus dem Osten hier, die haben gar nichts mehr und diejenigen, die gut durch den Krieg gekommen sind, deren Immobilie noch steht und einen Wert besitzt, die können einen Beitrag zahlen, damit wir insgesamt wieder nach oben kommen und deswegen war auch die Akzeptanz höher damals, aber heute würde ja ein Lastenausgleich kommen, weil sich die Politik verspekuliert hat, weil sie für Klimarettung Milliarden Sondervermögen locker gemacht haben, weil sie das Geld in die Ukraine und in die Rüstung stecken und das würde natürlich heute kaum jemand mehr verstehen und deswegen würde mich noch konkretisiert interessieren, wie hoch würde denn dieser Lastenausgleich, Sie haben jetzt gesagt, auf 30 Jahre wird es abbezahlt. Können Sie ein Rechenbeispiel geben oder kann ich eine Rechenaufgabe stellen? Wie können wir das für den Zuschauer am besten irgendwie aufschlüsseln, was das an Belastung heute wäre, wenn man das einfach kopieren würde von damals?
Naja, das wird natürlich wieder überwiegend Immobilien treffen, weil 50-60% des Vermögens bei uns besteht ja aus Immobilienvermögen. Also das Geldvermögen ist ja der kleinere Teil. Das Geldvermögen ist ja nur ungefähr 40%. 50-60% sind Immobilien, das heißt, man würde wahrscheinlich wieder auf Immobilien zugreifen. Und das große Problem ist halt, weil wir jetzt am Top sind. Also wir sind ja jetzt in einer Immobilienblase, wo die Preise sehr hoch sind. Und Rechenbeispiel, die haben sich verdoppelt, die Immobilien, die letzten 15 Jahre. Das heißt, die Immobilie, die damals 500.000 wert war, ist eben jetzt 1 Million wert, rechnerisch. 1 Million wert. Und wenn ich da jetzt 0,4% nehme auf 1 Million, dann ist das immerhin, wenn ich nachrechne, sind das immerhin 4.000 Euro im Vierteljahr, die da gezahlt werden müssen. Für eine Immobilie, die eben auch durch diese Spekulation hochgespekuliert wurde. Man muss auch eins wissen, es wurden ja alle Immobilien in Deutschland schon bewertet. Also das Finanzamt weiß ganz genau, was jede Immobilie wert ist. Das heißt, man könnte sofort hergehen und sofort so eine Steuer erlassen mit diesen Werten, die ja vorhanden sind. Das wurde ja alles ermittelt in den letzten Jahren. Und da wäre es sehr einfach, das rechnerisch umzusetzen.
Das bedeutet, ich möchte nochmal auf diese 4.000 Euro zurückkommen, das bedeutet, wenn jemand beispielsweise sagt, ja gut, ich habe jetzt eine Immobilie, die ist 1 Million wert, ich habe das abbezahlt, ich bin in den besten Jahren, verdiene gut und dann sage ich, gut, den Wert meiner Immobilie kann mir keiner mehr nehmen, dann zahle ich eben im Quartal die 4.000 Euro, das werde ich schon noch irgendwie schaffen. Das kann solche Leute treffen. Es kann aber auch natürlich Leute treffen, die nicht mehr das Einkommen haben, beispielsweise für einen Rentner ist es natürlich nur, weil er sein Leben lang geschuftet hat und auf einer abbezahlten Immobilie nun wohnt, können natürlich 4.000 Euro im Quartal existenzbedrohend sein oder jemanden, der beispielsweise 2 Wohnungen geerbt hat und Student ist, der verliert damit diese Immobilien, weil er kann unmöglich 4.000 Euro im Quartal zurückzahlen, also wird er zum Verkauf genötigt. Das wäre tatsächlich ja für viele Leute in der jetzigen Situation existenzbedrohend.
Allerdings, wir haben ja einen ähnlichen Fall heute schon. Wenn jetzt eine Erbschaft zustande kommt, also die Immobilienpreise sind kräftig gestiegen, wenn jetzt eine Erbschaft zustande kommt, dann schätzt das Finanzamt ja diese Immobilie ein. Also ich kenne selber Fälle, wo die Immobilie einen realistischen Wert von 400.000 hat, das wäre ja noch beim Freibetrag, aber das Finanzamt schätzt die eben auf 800.000, diese Immobilie. Das Finanzamt ist der Meinung, diese Immobilie könnte man für 800.000 verkaufen, was nicht realistisch ist. Das heißt, 400.000 ist in Deutschland ja der Freibetrag und dann müsste man auf 400.000, was da drüber rausgeht, dann die Erbschaftssteuer bezahlen, 30%. Und das können viele nicht leisten, zum Beispiel in Großstädten wie München. Da sind ja die Preise extrem angestiegen und da ist für viele eine Erbschaft alles andere als was Gutes, ganz einfach, weil sie diese Erbschaft, diese rechnerische Erbschaftssteuer auf die Immobilie gar nicht zahlen können. Also wir haben heute schon solche Fälle, die hier stattfinden.
Das bedeutet, dass dann tatsächlich auch jetzt schon über die Erbschaft 100.000 oder mehr Erbschaftssteuer anfallen könnten. Wenn jemand also eine schöne Immobilie erben würde, kann er sich's gar nicht leisten, diese erben zu können, sondern er muss sie gleich Zug um Zug veräußern, damit er überhaupt die Erbschaftssteuer dann auch bezahlen kann. Okay, alles klar. Also das ist jetzt schon.
Dann noch eine Ergänzung. Man muss natürlich auch sehen, wenn so ein Lastenausgleich kommt, dann werden viele, die es eben nicht zahlen können, die werden dann genötigt, die Immobilien zu verkaufen. Und wenn das viele machen, dann gehen natürlich die Preise nach unten von den Immobilien. Also ich kann dann immer weniger aus der Immobilie überhaupt rausholen. Die hat immer weniger Wert, sie verliert an Wert und ich muss gleichzeitig diese ganzen Lasten tragen. Und es sagt ja niemand, dass das wieder auf 30 Jahre gemacht wird. Die Politik kann ja auch sagen, das muss in 10 Jahren abbezahlt werden. Also damals waren es 30 Jahre, aber die kann ja heute sagen, wir brauchen so dringend viel Geld, dass wir es eben in 10 oder 15 Jahren das Ganze machen. Und dann sind diese Beiträge eben nicht bei 4.000 Euro im Quartal, sondern eben plötzlich bei 8.000 Euro. Und da kommen dann viele in Bedrängnis, dass sie das noch bezahlen können. Also die Politik, der ist ja jede Möglichkeit gegeben, weil im deutschen Grundgesetz steht ja drin, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, heißt es ja. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Das heißt, die Politiker müssen nur ein Gesetz machen, was ja schnell gemacht ist, und dann kann auch enteignet werden oder eben die Immobilie belastet werden. Also das steht fest im deutschen Grundgesetz, Paragraph 14, steht es ja deutlich drinnen im deutschen Grundgesetz, dass das zulässig ist. Es braucht nur ein Gesetz dafür. Und das ist schnell gemacht.
Jetzt frage ich Sie nochmal im Herbst 2025 ganz aktuell. Sie haben sich ja schon festgelegt, dass Sie sagen, ein Lastenausgleich kommt, weil die brauchen Geld. Sind Sie nach wie vor der Meinung, es wird kommen?
Es wird kommen, auf jeden Fall. Man versucht jetzt eben mit Rekordschulden das irgendwie zum Laufen zu bringen, die Wirtschaft. Das wird nicht gelingen, weil man hat ein Pleiteunternehmen noch nie durch mehr Schulden nochmal zum Laufen gekriegt. Das funktioniert beim Staat natürlich genauso wenig. Und am Ende, dann haben wir einen riesen Schuldenberg, da müssen dann wieder riesen Zinslasten bezahlt werden. Am Ende wird denen gar nichts anderes übrig bleiben, als sowas zu machen. Einfach, weil man allein diesen Schuldenberg nicht mehr anders bedienen kann. Also es gibt ja auch Andeutungen von Politikern, die eben offen gesagt haben, man müsste ja das deutsche Sparvermögen nur aktivieren, um eben, dann könnte man ja wieder perfekt, könnte der Staat ja wunderbar damit arbeiten mit dem Ganzen. Und aktivieren könnte man übersetzen als enteignen einfach.
Ja, ja, Ursula von der Leyen hat ja auch schon bekrittelt und oder kritisiert, dass sozusagen so viel Sparvermögen der Deutschen und der Europäer herumliegen würde und nicht arbeiten würde und man müsse das ja irgendwie besser nutzen können. Und das ist natürlich aus dem Mund von solchen Politikern eine eindeutige Warnung. Ich möchte noch mal ganz kurz zum Lastenausgleich zurückspringen, weil während wir hier sprechen, denke ich weiter, denn wenn Sie sagen, viele werden dann verkaufen müssen, weil sie sich das nicht mehr leisten können, diese 0,4 oder sind es vielleicht 1% oder was auch immer, diese hohen Abgaben an den Staat, dann kann es ja auch dazu führen, dass auch größere Investoren überhaupt kein Interesse mehr daran haben, sich eine Immobilie dann zu kaufen, auch wenn die Preise nach unten gehen, weil die müssen ja sonst den Lastenausgleich auch übernehmen, weil jetzt kauft sich beispielsweise ein Investor diese Immobilie, von der wir gesprochen haben, um 1 Million, dann muss der ja auch die 4.000 im Quartal abbezahlen. Und wenn er sie nicht gut vermietet oder nicht gut nutzt, dann hat er ja keine Einnahmen damit.
Ja, das ist richtig. Der wird natürlich einen Abschlag dann fordern. Der wird dann sagen, ja Moment, die Million, die ist die zwar theoretisch wert, aber die zahle ich nicht, weil eben ich den Lastenausgleich tragen muss. Also da wird er sagen, ich werde die Immobilie nur kaufen, wenn eben 200.000 weniger dafür, dass ich bieten muss. Da wird, also die Preise werden auf jeden Fall nach unten gehen.
Und da werden sich dann natürlich die Behauptungen der Beamten des Finanzministeriums mit dem freien Markt werden sich natürlich nicht immer decken. Und dann kommt es natürlich wieder zu weiteren Schieflagen. Damals hat sich ja der Staat in das Grundbuch der Eigentümer der Immobilien oder Grundstückseigentümer eingetragen. Also der Staat hat, man konnte überhaupt nichts dagegen tun, man konnte keinen Einspruch erheben, sondern der Staat hat sich eingetragen ins Grundbuch. Und dann hatte man diese Schuld und musste bezahlen. Und wer nicht bezahlt hat, was geschah dann? Wurde man dann zwangsenteignet? Kam das auch vor? Wissen Sie das?
Man muss halt immer sehen, damals waren wir in der Aufbauphase. Also da ging es ja nur nach oben. Gerade die 50er Jahre, das Wirtschaftswunder kam. Es ist ja nach oben gegangen. Also man hatte nicht so diese Probleme, dass man das nicht zahlen könnte. Man hat immer mehr verdient. Die Wirtschaft lief immer besser. Man hat ein hohes Wachstum gehabt. Es ging ja wirklich nach oben. Das ist ja ganz anders wie heute, wo es ja nur nach unten geht. Wir sind ja jetzt schon in Deutschland seit Jahren in einer Dauerrezession drin, wo wir gar nicht mehr rauskommen. Also es ist auch nicht absehbar, dass das irgendwie noch nach oben gehen würde. Es ist ja wirklich nur noch der Weg nach unten, den wir gehen und nicht wie damals, wo es nach oben geht, wo ich das eben dann auch bezahlen kann. Also heute sieht das deutlich schlimmer aus.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf-eins.
Sie haben ja das letzte Mal auch schon gesagt, dass Sie sehr kritisch Immobilien gegenüberstehen als Wertanlage. Aber natürlich jetzt kann man sagen, viele Leute denken sich, ja, ich habe dann trotzdem lieber ein Grundstück oder eine Immobilie, weil die kann nie ganz entwertet werden. Bei Bargeld haben wir es ja in der Geschichte immer wieder gesehen, da kann ja der Wert tatsächlich gegen Null runtergehen, wenn es eine Hyperinflation beispielsweise gibt. Das ist ja historisch gesehen bei den Immobilien nie geschehen, die waren nie gar nichts wert, außer der Grund und Boden war kontaminiert oder verseucht, aber ansonsten gab es keine Nullentwertung. Es ist dann trotzdem ja Grund und Boden noch einmal wertiger, auch wenn ein Lastenausgleich droht, als wenn man das Geld auf der Bank liegen hat? Oder wie sehen Sie das?
Das sehe ich nicht ganz so. Immobilien sind halt immer auf dem Präsentierteller der Politiker. Also wenn die Politik dringend Geld braucht, dann werden in erster Linie Immobilien belastet. Einfach, weil da am meisten Volumen drin steckt. Also 60% des Vermögens der Bürger steckt in Immobilien. Man kann also auf sehr viel Vermögen zugreifen. Und es ist einfach, wie Sie es ja gesagt haben, übers Grundbuch. Der Staat trägt Ihnen einfach eine Grundschuld ein und die müssen Sie abtragen. Da werden Sie nicht gefragt und gar nichts. Übers Grundbuch kann der Staat jederzeit auf die Immobilie zugreifen. Aber was auch die wenigsten wissen, es gab ja vor dem Lastenausgleich 1952, gab es ja auch schon mal die Hauszinssteuer von 1923. Das war nach der Hyperinflation 1923. Da hat man auch gesagt, ja, die Hausbesitzer sind ja gut durchgekommen durch die Inflation. Also wenn wir die jetzt mal belasten. Und dann kam es eben zur Hauszinssteuer. Oder Gebäudeentschuldungssteuer, wie man sie auch bezeichnet hat. Und die hat gegolten von 1924 bis 1943, also fast 20 Jahre. Und die hat am Anfang, hat die bis zu ein Drittel der ganzen, des ganzen Staatshaushalts finanziert. Also solche Summen sind da rausgekommen aus dieser einzelnen Steuer. Also das sieht man schon, das ist jetzt zweimal in der deutschen Geschichte passiert, innerhalb von 100 Jahren. Und das wird auch ein drittes Mal wieder passieren, dass man speziell Immobilien eben belastet. Also Immobilie, sage ich immer, man kann in Immobilien investieren, aber eben niemals alles, was ich habe. Wenn ich jetzt alles, was ich habe, mein ganzes Vermögen nur in eine Immobilie stecke, dann bin ich da sehr gefährdet. Wenn das natürlich vielleicht nur 20-30% ist, dann sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Dann kann man das machen. Aber die meisten Menschen investieren eben alles, was sie haben, in die Immobilie. Und das ist dann auch alles, was sie wirklich bis zum Lebensende besitzen. Und das ist halt sehr riskant, sowas.
Gerade in der kommenden Zeit, wie Sie sagen, es war ja jetzt verdächtig ruhig schon viele Jahrzehnte, wenn man Erbschaftssteuern etc. Natürlich muss man einpreisen, aber im Wesentlichen hatten die Haus- und Immobilienbesitzer verhältnismäßig noch Ruhe. Es kann jetzt wieder kommen und der Staat wird in jedem Fall Geld benötigen und Sie haben sich wieder festgelegt, es wird ein Lastenausgleich oder ähnliches kommen. Sigmar Gabriel hat das ja schon vor Jahren gefordert, also werden wir etwas in die Richtung sicher sehen in den nächsten Jahren. Sie haben auch gesagt, dass der Euro uns insgesamt, auch wenn wir jetzt von keinem Lastenausgleich oder von keinen Schulden reden, dass der Euro die Deutschen, die Österreicher, ja insgesamt die Europäer weiter in den Abgrund ziehen wird. Wie meinen Sie das?
Ja, das ist sogar die größte Summe, was da bisher gelaufen ist. Also man muss ja sehen, als zu D-Mark-Zeiten, da waren die Deutschen ja führend. Also die stärkste Wirtschaft in Europa und die D-Mark wurde ja überall gern gesehen. Also ich bin damals noch in den 90ern nach Griechenland und da habe ich für 3 Mark habe ich eine Übernachtung bekommen. Also das kriege ich heute nicht mal für 30 Euro mehr in Griechenland. Ich habe damals für 3 Mark übernachtet in Griechenland, eine einfache Übernachtungsmöglichkeit bekommen. Man ist gern gesehen worden, die D-Mark ist gern gesehen worden damals. Dann kam der Euro, man hat umgewechselt und zwar zu einem viel zu niedrigen Kurs. Das heißt, das Vermögen der Deutschen wurde auf einen Schlag entwertet, weil der Kurs, zu dem umgetauscht wurde, viel zu niedrig war. Der war also gar nicht realistisch. Und dieser niedrige Kurs hat dann in Folge dazu geführt, dass Deutschland einen Exportüberschuss aufgebaut hat. Einfach, man hat, weil man eben praktisch abgewertet wurde. Und wenn eine Währung abgewertet wird, dann werden Exporte leichter möglich. Das hört sich gut an. Deutschland ist zum Exportweltmeister geworden. Hört sich toll an. Nur der Witz ist halt, dass wir zwar immer mehr exportiert haben, also bis zu 8% vom Bruttoinlandsprodukt war ein Exportüberschuss, was man mehr exportiert hat, als man importiert hat. Und diese 8% wurden aber eben zum Großteil gar nicht bezahlt vom Ausland. Also die haben immer nur anschreiben lassen. Also der Italiener kauft den Mercedes, er selber zahlt das, aber die Notenbank hat das nicht an die Deutsche Bundesbank zurücküberwiesen. Das sind dann die sogenannten Tage-2-Salden ja entstanden, die dann auch über 1 Billion Euro erreicht haben. Und so wurden immer mehr Außenstände im Ausland geschaffen. Das sind inzwischen an die 4 Billionen, was das Ausland uns über Deutschland noch schuldet. Also was alles durch, das kam erst in Gang, nachdem der Euro eben eingeführt wurde, durch diesen Exportüberschuss. Ein Exportüberschuss ist nichts Gutes. Das heißt einfach, man exportiert seinen Wohlstand, weil eben nicht entsprechend Geld wieder reinkommt. Wir exportieren den Mercedes, der wird aber nicht bezahlt, sondern es wird einfach nur angeschrieben. Und das Geld fehlt natürlich im Land. Und das ist die Ursache dafür, warum es jetzt explizit mit Deutschland so massiv runtergegangen ist seit der Euro-Einführung.
Das ist natürlich ein Aspekt, der sehr oft bei diesen Beurteilungen einfach ignoriert wird, dass der Mitbewerb auch zu den anderen Ländern dramatisch gelitten hat. Das ist für Österreich und Deutschland gleichermaßen der Fall. Und die Schweizer haben noch Glück, dass sie es bei diesem Wahnsinn nicht mitgemacht haben, wobei auch die Schweiz ja keine Insel der Seligen mehr ist, wie ich immer wieder auch Zuschriften von unseren lieben Schweizern bekomme, die sagen, ja, glaubt nicht, dass bei uns alles in Ordnung ist. Wir wissen das, wir haben ja auch unsere Korrespondenten dort. Es ist in der Schweiz bei Weitem nicht alles gut, aber der Euro hat schon Österreich und Deutschland massiv zugesetzt. Das sehen Sie auch so.
Auf jeden Fall. Und das geht ja weiter. Dieses Euro-Programm geht ja weiter. Also ich habe damals ja ein Buch geschrieben, der Euro, die Endlösung für Europa. hat das Buch geheißen. Da wurde ich auch heftig kritisiert dafür, aber genau das haben wir eben heute. Es kommt zu Ungleichgewichten, weil früher, als diese Länder noch eigenständige Währungen hatten, da konnten die angepasst abwerten. Die Griechen haben einfach ihre Währung, ihre Drachme abgewertet und waren dann wieder konkurrenzfähig. Und das können sie eben im Euroverbund nicht mehr. Und das war die Ursache, dass wir 2011 eben die Eurokrise hatten. Dass sich da massive Handelsbilanzdefizite bei diesen Ländern aufgebaut haben, die dann eben kollabiert sind. Und das Problem ist ja nicht behoben worden. Also beheben kann man es auch gar nicht, weil diese Wirtschaften einfach nicht zueinander passen. Man kann nur eigenständige Währungen eben wieder einführen. Und dazu wird es auch früher oder später wieder kommen müssen.
Sie haben auch gesagt, dass die Steuerlast in Deutschland so hoch ist wie in keinem anderen Land und dass deswegen in Deutschland nicht nur wegen dem Euro, sondern auch wegen der Steuerbelastung alles so exorbitant teuer ist. Können Sie das vielleicht noch einmal konkretisieren und auf den Punkt bringen, was hier das Hauptübel ist und wie sich das auswirkt?
Naja, zum Beispiel bei den Baukosten. In Deutschland sind allein die Kosten, die der Staat ausmacht mit seinen ganzen Steuern und Gebühren und Vorschriften, das macht beim Hausbau 37% aus. Also über ein Drittel, wo ich nur an den Staat abgeben muss, wo nichts gemacht, da ist ja noch nichts gebaut worden, noch nichts gemacht worden, wo ich nur Kosten habe, die an den Staat abgegeben werden müssen. In Österreich sind das zum Beispiel nur 7%. Und das führt dazu, dass wir eben die höchsten Baukosten in ganz Europa haben. Also die sind bei über 3.400 Euro pro Quadratmeter in Deutschland. Und in Österreich in der Summe sind es über 5.000 Euro. Und in Österreich nur etwa 3.000 Euro Baukosten pro Quadratmeter, wenn man jetzt ein Haus baut im Durchschnitt. Also da sehen Sie mal, was der Unterschied ist, was das ausmacht. Nur weil der Staat unglaublich zulangt in Deutschland, was er in Österreich eben zum Beispiel nicht tun. Ich kann mir also in Österreich eher ein Haus leisten als jetzt in Deutschland.
Und in Österreich ist auch die Bauwirtschaft schon größtenteils zum Erliegen gekommen, also vor allem der Einfamilienbau, weil die Kosten zu weit in die Höhe geschnellt sind und weil die Banken keine Kredite mehr an die jungen Leute vergeben, die Haus bauen wollen. Also ist auch in Österreich die Situation schon dramatisch, obwohl es noch wesentlich günstiger ist im Vergleich, wie Sie sagen, in Deutschland. Was sehen Sie denn für neue Steuern auf uns zukommen, um ein bisschen in die Vorausschau zu gehen wieder, wie mit dem Lastenausgleich? Wir haben in den letzten Jahren ja immer wieder neue Steuern gesehen. Sie haben gesagt, die Politik kann jederzeit neue Steuern machen. Wir haben eine neue Steuer auf die digitalen Dienstleistungen bekommen, eine CO2-Steuer, sowohl in Österreich wie in Deutschland. Was denken Sie denn, wird sich die Politik noch einfallen lassen?
Ja, die CO2-Steuer geht natürlich immer weiter nach oben. Also man rechnet ja jetzt schon damit, dass zum Beispiel ab 2027, was ja gar nicht mehr weit ist, das ist ja nur noch ein gutes Jahr, dass da der Benzinpreis dann auf 2,50 Euro geht. Also wir haben jetzt ungefähr 1,60 Euro, 1,70 Euro. Und nur durch diese ganzen Belastungen geht dann in Deutschland der Benzinpreis, wird so vorausberechnet, auf 2,50 Euro. Also nur weil der Staat weiter jetzt eine CO2-Steuer, auf die kommt dann nochmal die Mehrwertsteuer drauf. Also da sind ja mehrere Steuern drin. Der Benzinpreis in Deutschland besteht ja zu 70% nur aus Steuern. Also wir hätten ja nur ein Drittel von dem Benzinpreis, wenn der Staat nicht so unverschämt zulangen würde hier. Und natürlich weitere Steuern, Vermögensteuer ist in Planung, eine neue Vermögensteuer, dann Verschärfung der Erbschaftssteuer ist in Planung. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass eben das Finanzamt hergeht, diese ganzen Immobilien, die vererbt werden, hoch einschätzt, sodass man über dem Freibetrag liegt und dass dann eben massive Steuern dafür bezahlt werden müssen. Also da ist einiges im Gange und es gibt ja Prophezeiungen, da kann man dran glauben oder nicht, aber da heißt es auch, dass eine Zeit kommen wird, wo alles besteuert, wo sogar das, was ich gerade esse, wo das auch noch besteuert wird. Also Steuern, die niemand mehr zahlen kann, so heißt es in diesen Prophezeiungen. Und in die Richtung marschieren wir.
Ja gut, mit der Luftsteuer, mit der CO2-Steuer hat man ja schon einen ganz radikalen Schritt in diese Richtung gesetzt. Das konnte man sich ja vor 20 Jahren auch noch nicht vorstellen, dass für das Ausatmen für CO2 sozusagen Steuer erhoben wird. Die Vermögenssteuer, die Sie angesprochen haben, das hängt ja auch mit einem Vermögensregister und ähnlichen Bestrebungen zusammen. Können Sie das vielleicht noch kurz skizzieren, wo Sie glauben, in welche Richtung das gehen könnte?
Ja, das vor allem geht es ja auch in Richtung zentrales Finanzamt in Deutschland. Also es soll ja jetzt so ein Überfinanzamt gegründet werden, das eben alles unter Kontrolle hat. Und da werden natürlich auch die ganzen Vermögenswerte erfasst. Also das Finanzamt weiß dann sehr genau, wer da welche Wertpapiere wo hat und wie viel Vermögen der hat und so weiter. Also das ist jetzt ein Apparat, den man aufbaut, und wenn man will, kann man den jederzeit nutzen, um eben Vermögen auch abzuschöpfen. Das wissen auch die wenigsten. In den 90ern hat es das in Italien mal gegeben, dass man über Nacht hat man einfach mal alle Girokonten mal, ich glaube, 0,6% belastet. Einfach über Nacht, ohne Ankündigung, hat man einfach mal 0,6% abgezogen. Über Nacht. Also das kann man ja jederzeit auch bei uns machen. Dass man über Nacht, der Staat braucht jetzt dringend Geld, wir haben eine Notlage, und dann schöpft man eben mal ein paar Prozent von den ganzen Konten ab. Und dann wachen sie in der Früh auf und merken, ich habe viel weniger Geld als gestern noch.
Es gab ja immer wieder, wenn regionale Banken pleiten waren, oder in Zypern kann man sich noch erinnern, da gab es immer wieder diese Vorfälle, plötzlich konnte man kein Geld mehr abheben, dann gab es eine Zwangsabgabe und so weiter. Aber dadurch, dass es meist nur regional verordnet wurde, gab es keinen großen Aufstand. Wir werden sehen, wie das jetzt in Zukunft kommen kann. Um mal eine kurze positive Zwischenbilanz auch einzubringen in das ganze Geschehen. Sie haben jetzt viele dystopische Dinge angesprochen, aber letzten Endes, wenn man das auseinandernimmt, was Sie gesagt haben, dann bleibt ja letzten Endes über, dass die Deutschen nach wie vor und die Europäer eine sehr große Arbeitskraft, einen sehr großen Fleiß, eine sehr große Wertschöpfung an den Tag legen. Weil wenn man mal alles wegnimmt, was wir jetzt schon kurz in dieser halben Stunde angesprochen haben, die hohe Steuerbelastung, die negativen Auswirkungen des Euro, die zusätzlichen Steuern, die noch in die Höhe kommen werden, die Zinsbelastung, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, wenn man das alles wegtun würde, dann wären ja die Preise sehr niedrig, weil dann würden ja die Deutschen nach wie vor eine sehr hohe Wertschöpfung an den Tag legen, und dann wäre das alles wesentlich günstiger. Man kann wahrscheinlich um 50%, 60% Preisreduktion davon ausgehen. Das wäre alles weg, wenn diese Belastungen nicht hier wären.
Auf jeden Fall, ja. Also diese Belastungen sind ja der Grund dafür, warum die Deutschen, speziell die Deutschen, jetzt zu den Ärmsten in Europa gehören. Also vor 20, 30 Jahren, da waren wir ganz oben. Ich weiß ja noch, dass Italiener, Portugiesen, die haben in Deutschland als Gastarbeiter gearbeitet, weil man einfach dort mehr Geld verdienen konnte. Heute ist es umgekehrt. Heute hat der Italiener, der hat im Schnitt 2 bis 3 Mal mehr Vermögen, als ein Deutscher eben hat. Also es hat sich genau umgekehrt, dieses Verhältnis. Heute gehören die Deutschen eben zu den Ärmsten in Europa. Und das liegt eben daran, weil wir auch die höchsten Steuern und Abgaben haben. Also das sind 2,3 Billionen Euro jedes Jahr, was der Staat den Deutschen an Vermögen abknöpft. Das sind unglaubliche Beträge. Ungefähr 1 Billion Steuern und 1,3 Billionen Sozialabgaben. Und das fehlt natürlich den Bürgern. Der Staat ist reich in Deutschland, aber die Bürger sind eben arm.
Man muss vor allem auch ein Schlachtfeld auf dem Schirm haben, und das sind die Sozialkassen, die ja auch pleite sind. Und Friedrich Merz hat ja erst diesen Sommer auch schon zugegeben, dass die Sozialkassen in Zukunft das nicht mehr leisten können, was sie bislang geleistet haben, dass zu wenig Einnahmen hier sind, dass die Leute nun bis 70 oder 73 arbeiten sollen, um in Rente gehen zu können und so weiter. Eine Situation ist auch beispielsweise hier die Pflege, dass bei der Pflege unglaublich zugegriffen wird. Solange man noch etwas Vermögen besitzt, wird auf das Eigenkapital zugegriffen, wenn man ein Pflegefall in Deutschland oder in Österreich wird. Es wird dann auch zurückgegriffen auf die Angehörigen, auf die nahen Angehörigen. In Österreich wurde zwar der Pflegeregress vor ein paar Jahren jetzt gekippt, wird aber immer wieder in der Diskussion gehalten, dass er wieder kommen könnte. Wie ist denn die Situation in Deutschland? Befürchten Sie hier eine Verschärfung?
Es wird zwangsläufig eine Verschärfung geben, weil es eben auch immer mehr Pflegebedürftige gibt. Also man geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 ungefähr 3,4 Millionen Pflegefälle entstehen. Und die müssen ja irgendwie versorgt werden. Man hat ja auch diesen Pflegeregress entschärft in Deutschland vor ein paar Jahren. Also früher waren die Kinder ja völlig den Eltern verpflichtet, die Pflege zu bezahlen. Jetzt gilt das nur noch, wenn man über 100.000 Euro verdient. Also drunter muss man es nicht bezahlen. Nur es kommt eben dazu, dass halt dann das Vermögen weggepflegt wird. Das Vermögen der zu pflegenden Person wird einfach dann aufgebraucht, also es wird verkauft und wird weggepflegt. Und das Risiko für eine Pflege liegt ungefähr bei 50% bei Einzelnen und beim Ehepaar sogar bei 80%. Also dass einer in dem Ehepaar, dass einer von beiden ein Pflegefall wird, liegt bei 80%. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass eben die Leute, die immer älter werden, dass die auch zu Pflegefällen werden. Und dann ist halt das Problem, oft kommen die in ein Pflegeheim und dieses Pflegeheim, ich habe hier mal Zahlen gefunden, im Durchschnitt muss man ungefähr 3.100 Euro selber zuschießen in das Pflegeheim. Also da sind schon die Pflegeversicherung in Deutschland abgezogen. Dann müssen die Kinder oder eben aus dem Vermögen müssen dann 3.100 Euro im Monat zugeschossen werden. Und die Durchschnittsrente besteht aber nur ungefähr aus 1.100 Euro. Das heißt, ich habe immer eine Diskrepanz von 2.000 Euro jeden Monat. Und da kann man sich ausrechnen, wie schnell das Vermögen dann dieser Leute aufgebraucht ist. Da wird dann ganz schnell auch nichts mehr vererbt, weil einfach nichts mehr da ist, weil eben das alles für die Pflege in dem teuren Pflegeheim verbraucht wurde.
Also für Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, wenn jemand, ein Angehöriger, ein Pflegefall wird, dann greift der Staat auf das Vermögen zu. Angenommen, die Oma kommt in eine Pflegeeinrichtung und hat eine Eigentumswohnung und hat sie noch nicht vererbt oder weitergegeben, dann wird auf diese Wohnung zugegriffen, solange bis eben nichts mehr da ist und dann kommt erst der Staat wieder dafür auf. Da sind schon ganz viele Werte verloren gegangen in den letzten Jahren. Dagegen kann man sich aber in gewisser Weise absichern. Was empfehlen Sie hier, um dem etwas vorzubeugen?
Naja, man kann eine Schenkung machen, also zu Lebzeiten schon praktisch an die Kinder eine Schenkung machen, sodass das sind 10 Jahre, dass nach 10 Jahren diese Immobilie eben im Eigentum der Erben schon ist, also vorzeitig schon. Und dann kann der Staat da nicht drauf zugreifen. Dann gehört das nicht zu dem Vermögen, wo eben für die Pflege hergenommen werden kann. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich hier absichern kann. Und was auch wichtig ist, dass man eben eine Betreuungsverfügung auch macht. Also schon zu Lebzeiten eine Verfügung macht, damit die Kinder wirklich auch entscheiden können. Weil wenn das nicht gemacht ist, dann kommt nämlich, dann entscheidet nämlich der Staat, was gemacht wird. Dann wird ein gesetzlich bestellter ein Betreuer wird eingesetzt und der bestimmt dann über alles. Der sagt dann, jetzt verkaufen wir erstmal das Haus, damit Geld da ist. Und dann kommt die Oma in das Pflegeheim und von diesem Geld bezahlen wir dann das Pflegeheim. Und die Kinder können nichts mehr machen. Die haben keinerlei Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Nur wenn eine Betreuungsverfügung vorliegt, wo eben der zu Pflegende vorher schon festgelegt hat, meine Kinder sollen darüber bestimmen, dann können die Kinder überhaupt noch eingreifen in das Ganze und können eben sagen, Moment mal, wir suchen uns jetzt eine günstige Kraft aus dem Ausland, die eben die Oma betreut und dass sie eben nicht in das überteuerte Pflegeheim kommt. Aber wenn das nicht da ist, dann geht das alles seinen Weg.
Ja, genau. Also Sie sagen, eine Betreuungsverfügung ausstellen und das Vermögen rechtzeitig, 10-Jahresfrist ist es aktuell, kann ja auch ausgeweitet werden in den nächsten Jahren, rechtzeitig übergeben und entsprechende Juristen helfen ja den Leuten dann, dass auch weiterhin das gesamte Wohnrecht und so weiter eingetragen ist, dass eben die Leute nicht rausgeschmissen werden können. Das ist ja auch die große Sorge mit den Generationenkonflikten, dass man dann in den alten Tagen noch auf die Straße gesetzt wird, wenn man sich zerkracht mit den Jungen. Das kann man alles anwaltlich, vertraglich regeln. Aber wichtig ist eben, das bei Zeiten zu übergeben. Das ist ja ein konkreter Hinweis, was man tun kann, weil dieser Rückgriff wird noch heftiger werden, weil eben die Sozialkassen leer sind.
Genau so, ja.
Was kann man denn tun, um konkrete Lösungsvorschläge anzubieten? Jetzt haben wir gesagt, ja, auf der Bank das Geld zu halten, im Euro das Geld zu halten, ist nicht unbedingt die klügste Entscheidung. Es ist aber aus Ihrer Sicht, Sie warnen auch vor übermäßiger Kopflastigkeit, was Immobilien betrifft. Was empfehlen Sie denn? Wie soll man denn dann sein Geld anlegen, wenn man gewisse Vermögenswerte angespart hat? Wie soll man das jetzt durch diese drohende Krise, durch den drohenden Crash auch durchbringen? Was ist denn Ihre Empfehlung? Können Sie da ein paar Tipps geben für die Zuschauer?
Ja, man muss es natürlich verteilen, das Geld. Also niemals alle Eier in einen Korb legen, sondern es muss verteilt werden. Und dann natürlich das Geld immer so anlegen, dass der Staat nicht unmittelbar darauf zugreifen kann. Also Es kommt auch immer darauf an, wie groß ist das Vermögen. Geht es hier um ein Durchschnittsvermögen von ein paar 10.000 Euro oder geht es hier um 10 Millionen Euro? Das ist natürlich ein großer Unterschied. 10 Millionen Euro muss man ganz anders anlegen als jetzt meinetwegen 30.000 Euro oder 100.000 Euro. Aber wenn es um so ein Durchschnittsvermögen geht, rate ich immer einfach verteilen das Geld. Also ein bisschen Bargeld, ein bisschen Fremdwährung auch, Schweizer Franken zum Beispiel, dann Edelmetalle auf jeden Fall. Edelmetalle sind eine wichtige Sache. Und dann auf dem Konto natürlich muss man auch was haben vom Geld, weil das Geld, das Bargeld wird ja auch dahingehend entwertet, dass ich immer weniger bar bezahlen kann. Das wird ja immer mehr zurückgedrängt, das Bargeld. Und dann brauche ich natürlich Geld auf dem Konto. Ich muss auf dem Konto mit meinem Geld auf dem Konto die Steuern bezahlen. Ich muss dann von Miete bezahlen oder irgendwelche Gebühren oder was. Also drum, es gibt auch Leute, die haben alles im Bargeld, aber das ist natürlich auch riskant. Da hat man auch ganz schnell Probleme. Also man muss es einfach breit verteilen, das Geld. Und das spielen natürlich Edelmetalle auch eine große Rolle dabei.
Wer zur Corona-Zeit in Gold und Silber einen Teil angelegt oder investiert hat, der freut sich heute, denn die Preise sind ja steil nach oben gegangen. Was glauben Sie, werden die Gold- und Silberpreise in absehbarer Zeit wieder steil nach unten gehen oder werden die im Wert stabil bleiben oder vielleicht sogar noch steigen?
Also Edelmetalle halte ich immer noch für eins der besten Sachen. Momentan geht's ja gerade wieder ein bisschen runter. Es ging ja steil nach oben. Wenn man denkt, Silber fast 80% plus seit Jahresanfang, Platin fast 80% plus, Gold über 50% plus. Also das sind Steigerungsraten, da kann die Börse nur davon träumen, die jetzt gerade eben 25%, sogar Bitcoin hat nur 24% sogar zum Höchststand gemacht. Also das sind schon tolle Zahlen, weil ja immer abgeraten wurde von Edelmetallen. Die bringen ja keine Zinsen und da investiert man ja nicht und man müsste doch in Aktien gehen und so weiter. Und jetzt sieht man eben, dass Edelmetalle viel besser laufen als eben Aktien oder Bitcoin oder sonst irgendwas. Langfristig denke ich schon, dass das weiter hochgehen wird mit den Edelmetallen. Es wird jetzt natürlich auch erstmal eine Korrektur kommen. Es wird erstmal runtergehen wieder ein bisschen und dann wird es wieder erneut hochgehen.
Aber um beim lösungsorientierten Charakter dieser Sendung zu bleiben, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe es versäumt einzusteigen, beschäftige mich jetzt schon seit einem Jahr intensiv mit dem Thema, aber der Preis ist so hoch. Sagen Sie, wenn er jetzt runtergeht, ist es durchaus eine Option, wieder einzusteigen. Es ist nicht zu spät, weil der Preis wird jetzt nicht in den Keller gehen, sondern wird stabil oder sogar nach oben gehen wieder.
Ich würde in so einem Fall, wenn ich noch nichts hätte, dann würde ich einfach sukzessive immer was kaufen. Meinetwegen jeden Monat für, sagen wir mal, 500 Euro Gold kaufen oder Silber kaufen. Immer wieder kleinere Beträge, immer wieder, weil dann hat man, dann streut man ja das ein bisschen. Dann kriegt man am Ende so einen Durchschnittspreis. Weil ansonsten, wenn ich jetzt einen großen Betrag in Gold stecke und dann kann es natürlich, und es geht weiter runter, dann ärgere ich mich natürlich erstmal. Drum immer so sukzessive ein bisschen nachkaufen. Wenn man was übrig hat, dann kauft man eben wieder ein bisschen was so kriegt man eben einen Mischpreis. Und das auch auf verschiedene Edelmetalle verteilen. Also nicht nur Gold, Silber, Platin, das einfach ein bisschen verteilen auch. Und was auch die wenigsten auf dem Schirm haben, ich habe das auch immer wieder auch selber angesprochen, dass man zum Beispiel Silbermünzen kauft. Silbermünzen, die einen Nennwert haben. Also gerade in Deutschland wird jedes Vierteljahr wird ja eine neue 20-Euro Silbermünze ausgegeben. Und die hat ja einen Nennwert. Also die habe ich immer, die hat jetzt auch schon einen höheren Wert, wie die ist momentan 24 Euro wert. Die 20 Euro Silbermünze hat es vor 6 Wochen noch für 20 Euro gegeben. Ich habe die für 20 Euro bei der Bundesbank bekommen und die hat jetzt einen Silberwert von 24 Euro. Also, und da kann ich ja letztlich nicht verlieren, weil die 20 Euro bleiben einfach 20 Euro. Das ist wie ein 20 Euro Schein. Ich kann jederzeit das als Bargeld benutzen, diese Münzen. Also ich bin nach unten immer abgesichert, selbst wenn Silber komplett abstürzt, ich habe weiter die 20 Euro. Und dass man auch in diese Richtung eben geht. Also in Deutschland wird die so alle 2-3 Monate von der Bundesbank wird immer wieder eine Sondermünze rausgegeben, was sie jetzt allerdings einstellen wollen, weil eben der Silberpreis zu hoch ist.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Ich habe jetzt noch eine Anschlussfrage an Edelmetalle, denn es ist ja vollkommen klar, es lässt sich ja nicht aufhalten, dass der digitale Euro kommen wird. Es kann nur sein, dass er nicht funktioniert, es kann nur sein, dass die Einführung crasht, es kann unterschiedlichste Szenarien geben, aber dass Sie es vorhaben, den digitalen Euro zu bringen, ist, denke ich, offenkundig. Und kann man dann überhaupt noch auf die Edelmetallrücklagen zurückgreifen? Angenommen, wenn Sie sagen, ein durchschnittliches Vermögen, es hat dann jemand 10, 20, 30.000 Euro in Edelmetall zu Hause oder im Bankschließfach liegen, kann er dann damit überhaupt noch operieren oder muss er das, wenn er, sobald er damit etwas tun möchte, muss er es ja in den digitalen Euro umwandeln?
Also digitaler Euro heißt ja noch nicht, dass das Bargeld komplett verboten wird. So weit sind wir ja noch nicht. Selbst in Schweden, wo das ja schon sehr weit ist mit dem Bargeld zurückdrängen, selbst dort plädiert jetzt die schwedische Notenbank dafür, wir müssen unbedingt wieder mehr auf Bargeld setzen. Weil Bargeld ist einfach die krisensicherste Währung. Was passiert denn, wenn der Strom ausfällt? Was passiert, wenn das Internet ausfällt? Dann kann ich mit dem digitalen Euro gar nichts mehr anfangen. Und da braucht man Bargeld. Und drum glaube ich nicht, dass das so schnell komplett abgeschafft wird, das Bargeld. Also man versucht, das zurückzudrängen, aber ganz abschaffen können sie es auch nicht. Da gibt es ja diesen Paul Krugman, das ist ein Ökonom aus Amerika, der schon seit Jahrzehnten plädierte er dafür, endlich Bargeld abzuschaffen. Aber selbst der hat gesagt, dass man die kleinen Scheine und Münzen lassen soll. Also obwohl er total gegen Bargeld ist, selbst der will den Leuten noch die kleinen Scheine und die Münzen eben lassen. Und darum sage ich auch, wenn man auf Bargeld setzt, dann immer auf kleine Scheine und Münzen. Also nicht jetzt 100, 200 Euro Scheine nehmen, sondern wenn, dann setze ich halt auf 5, 10, 20 Euro Scheine oder vor allem eben Münzen auch, weil die werden als allerletztes irgendwie verboten. Man hat es ja in Indien erlebt, 2016, da wurde ja über Nacht wurden einfach die zwei größten Scheine aus dem Verkehr gezogen, waren nicht mehr gültig. Also über Nacht ohne Ankündigung wurde einfach gesagt, das war glaube ich fast 80% vom ganzen Geldvolumen, wo da über Nacht einfach aus dem Verkehr gezogen wurde. Also drum immer die großen Scheine vermeiden, immer auf kleine Scheine setzen.
Das ist auch im Falle eines Blackouts oder eines Ausnahmezustandes immer gut, wenn man mit kleinen Scheinen, weil die 200-Euro-Scheine werden ja jetzt schon an den meisten Verkaufsstellen nicht mehr angenommen. Da haben die Geschäfte und die Tankstellen keine Freude damit. Aber mit 10, 20-Euro-Scheinen kommt man, denke ich, dann auch in einem Ausnahmezustand gut durch. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, wenn wir nochmal bei Edelmetalle nachhaken, die Gefahr eines Goldverbotes? Das schwebt ja auch immer im Raum, hat es ja auch historisch schon gesehen. Sehen Sie die Gefahr?
Zumindest nicht dahingehend, dass der Staat jetzt Geld braucht und dann Gold verbietet, weil das Goldvolumen ist einfach viel zu gering. Also die wenigsten Bürger haben ja überhaupt Gold. Dann ist es schwierig. Viele haben ja Altbestände, die das irgendwann vor Jahrzehnten mal gekauft haben. Da hat der Staat gar keinen Zugriff drauf. Wir haben ja kein Goldregister, wo das irgendwie hinterlegt wäre, wer da das Gold hat und wo man das holen könnte. Also es ist sehr schwer für den Staat, da ranzukommen. Und dann eben das Volumen ist klein. Also weltweit sind das nur 6% des ganzen Geldvolumens sind in Gold investiert, während 50% in Aktien und 45% in Anleihen ist. Also Anleihen und Aktien machen viel mehr aus. Diese 6%, das ist verschwindend gering. Das lohnt sich für den Staat gar nicht, diesen Aufwand zu treiben, um da bei jedem seinen Krügerrand zu finden. Drum, da tut er sich viel leichter, wenn er jetzt auf Aktien, Anleihen oder insbesondere Immobilien eben zugreift. Und drum glaube ich eher nicht, dass das kommt. Es ist nur dann möglich mit einem Goldverbot, wenn ein Goldstandard gemacht wird. Viele sagen immer, es ist eine tolle Sache, der Goldstandard, nur dann wird das Gold für den Goldstandard gebraucht, dann wird der private Goldbesitz verboten. So war das ja in Amerika von 1933 bis 1971, da war privater Goldbesitz verboten. Ich glaube, auch hier in Europa konnte man kein Gold kaufen bis 1971 privat. Man konnte den Ehering haben, aber mehr auch nicht. Und erst ab 1971, als der Goldstandard aufgegeben wurde, konnte ich privat wieder Gold kaufen. Also, weil viele immer sagen, das war der Nixon-Schock und das war so schlimm, dass man den Goldstandard aufgegeben hat. Aber ich meine, lieber sollen die Bürger das Gold haben, als dass der Staat das irgendwo hat, das Gold. Ich konnte immerhin seit 1971 wieder Gold kaufen, privat, was vorher verboten war. Und da hat tatsächlich in Amerika ein striktes Goldbesitzverbot gegolten. 10 Jahre Gefängnis, wenn man bei ihnen Gold gefunden hat. Also, ja. Aber das war im Zuge dieses Goldstandards eben, aber nicht, weil der Staat jetzt unbedingt Geld braucht. Drum, wenn ein Goldstandard kommen sollte, dann wird es auch ein Goldverbot wieder geben. Das ist ein gewisses Risiko.
Wenn aber natürlich diese hyperinflationären Währungen wie der Dollar oder der Euro nun plötzlich an einen Goldstandard gebunden werden würden, was ja überhaupt nicht im Gespräch ist im Mainstream, dann würde sich sowieso eine Zeitenwende ankündigen und dann würde sowieso kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Also ich denke, auch dieses Szenario ist momentan unter den momentanen Vorzeichen äußerst unrealistisch.
Ja, sehe ich auch so, ja.
Vielleicht... bevor wir jetzt noch weitere Gefahren analysieren, eine Abschlussfrage zu den Gefahren. Ich möchte zum positiven Ausblick nämlich noch kommen. Was sehen Sie denn von den angedeuteten Dingen als die größte Gefahr aktuell?
Die Belastung der Immobilien, ganz klar, weil die sind wirklich im Fadenkreuz. Also das sehe ich so als, wenn man jetzt vom Vermögen hergeht, das sehe ich so als die größte Gefahr. Und dann natürlich diese ganze Steuerbelastung, die auf uns zukommt, wie CO2-Steuern, diese enormen Kosten, dass wir also immer mehr mit Kosten konfrontiert werden, die wir immer weniger bezahlen können. Das sehe ich so als größte Gefahr.
Aber trotzdem sind Sie positiv und trotzdem sagen Sie, auf das, was wir jetzt zusteuern, das wird eine Bereinigung sein. Es wird in vielerlei Hinsicht ein krankes Wirtschaftssystem wieder zur Gesundung zwingen oder dann eben in den Untergang stürzen. Aber wie bleiben Sie positiv bei diesen doch sehr heftigen Aussichten? Es geht nahtlos auf ohne Ausweichmöglichkeit geht es auf die Enteignung zu. Man kann sich in gewisser Weise absichern, man kann sich schützen, man kann sogar in der Krise ja Vermögenswerte steigern. Hätte man beispielsweise in Gold und Silber investiert oder auch in Bitcoin vor Jahren, dann hat man unglaubliche Vermögenswerte dazu gewonnen. Es gibt ja auch Profiteure aus der Krise, wenn man geschickt investiert hat, vielleicht auch wenn man ihrem Crash-Brief und ihren entsprechenden Ratgebern gefolgt ist. Aber wie bleiben Sie positiv mit dieser Zukunftsaussicht?
Naja, ich sehe es halt immer so, dieses System heute ist nicht mehr reformierbar, das wir haben. Also da gibt es ja überall Lobbyisten und Nutznießer. Und also wenn Sie nur eine Kleinigkeit verändern wollen in dem System, das ist ja schon mal nicht möglich, weil da sofort eine Interessengruppe kommt, die das sofort wieder ablockt, das Ganze. Also Sie können nicht mal Kleinigkeiten verändern in diesem System. Und drum kann da nur ein kompletter Zusammenbruch kann da helfen. Ein Zusammenbruch, wo man eben dann neu aufbauen kann. Das ist eigentlich das, es muss diesen Weg gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Und das System gerät natürlich an eine Grenze. Das kann so, wie es heute ist, nicht weitergehen. Und drum wird es eben zerfallen. Und dann muss man eben schauen, dass nicht wieder der gleiche Fehler gemacht wird, dass nicht wieder ein falsches System aufgebaut wird, sondern dass das dann diesmal in die richtige Richtung geht. Aber zumindest hat man eben dann eine Hoffnung, aber dass heute das System, da gibt es ja gar keine Hoffnung mehr. Das ist ja nur noch ein Weg nach unten. Also es muss erst schlimmer werden, bevor es wieder besser werden kann. Das ist so wovon ich ausgehe.
Und wenn die Leute sich selbst auch in so eine positive Grundstimmung bringen wollen, angesichts trotzdem der Krise, dann raten Sie den Leuten, einfach anzunehmen, dass es nun mal so kommen wird. Weil wir können es aktuell nicht verändern. Es wird die Politik nicht einlenken. Es wird so kommen. Man muss es jetzt annehmen und man muss sich selbst einfach mental darauf einstellen und auch, was seine Möglichkeiten betrifft, entsprechend vorsorgen, damit es einen eben nicht unvorbereitet und hart trifft.
Genauso sehe ich das auch. Das ist wie wenn der Wetterbericht jetzt bringt, es kommt ein starker Regen. Da bringt es ja auch nichts, wenn ich hier an Angst verfalle oder zu trauern anfange oder das bedauere, sondern ich muss halt einfach einen Regenschirm dann nehmen und mit dem Regenschirm eben dann nach draußen gehen. Also ich muss einfach was machen und den Regen selber kann ich nicht abstellen. Ich muss mich einfach darauf einrichten, auf das.
Das ist ein sehr guter Vergleich, denn darum geht es uns auch sehr stark aktuell, dass wir den Leuten sagen, lasst euch nicht in Schockstarre versetzen, lasst euch nicht immer wie hilfloses Treibholz herum, auf hoher See herumwerfen, sondern erdet euch, überlegt euch, was wird tatsächlich kommen. Wir haben das heute ausführlich durchbesprochen in wirtschaftlicher Hinsicht, welche Gefahren drohen für den einzelnen Bürger, dass insgesamt die Staaten in Bedrängnis kommen, dass sie mit den Schulden nicht zurande kommen, dass wir Richtung Ausnahmezustand schlittern, wie das in Frankreich ja schon längst der Fall ist, wo die Regierungen nur mehr ein paar Wochen lang halten. Das alles können wir ohnehin nicht beeinflussen, aber es wird gegen den Bürger losgehen und da kann man sich entsprechend rüsten und die Bereinigung wird am Ende etwas Besseres womöglich für uns bringen. Zumindest bringt es die Chance, dass es eine Neuorientierung geben kann und diese Chance ist ja momentan überhaupt nicht vorhanden. Darüber werden wir auch beim Alternativ-WEF sprechen. Es freut mich sehr, dass ich Sie ja gewinnen konnte als Mitdiskutant. Sie werden dann mit Markus Krall und anderen Koryphäen gemeinsam über ein besseres Geldsystem und auch über eine mögliche Sinnhaftigkeit eines Goldstandards sprechen. Das wird eine sehr spannende Diskussion werden und ich freue mich auch schon darauf und die Zuschauer können sich auch schon jetzt darauf freuen. Das wird im Dezember wieder stattfinden und ausgestrahlt werden. Herr Hanig, was bleibt als Schlusswort für die Leute, um sie noch einmal abschließend final aufzumuntern, um ihnen vielleicht etwas mit auf den Weg zu geben? Sie haben ja schon sehr viel gesehen im Wirtschaftsbereich. Was bleibt an guten Schlussworten für die Leute, damit wir sie auch noch positiv entlassen können?
Naja, einfach das alte Motto, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, dass man sich einfach damit auch beschäftigt, dass man sich auch mit dem Geldsystem mal beschäftigt, wie das funktioniert und dass es eben auch besser sein kann. Das muss ja nicht so sein. Das ist ja nicht eine zwangsläufige Sache, dass das alles so sein muss, so unvollkommen, wie es heute ist, sondern dass es einfach auch besser sein kann.
Herr Hanig, es kann besser sein und es wird auch besser kommen, wenn die Guten sich in den Dienst dieser Sache stellen und wenn sie etwas tun, wenn sie anpacken und wenn sie die Veränderung leben und mitgestalten. Ich danke Ihnen vielmals für das heutige Interview wieder. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie dabei waren.
Ja, vielen Dank.
Und danke Ihnen, werte Zuschauer, dass Sie dran geblieben sind, dass Sie sich diese Informationen geholt haben, dass Sie vielleicht da und dort nützliche Tipps für Sie sich selbst mitnehmen konnten. Leiten Sie auch die Sendung weiter, informieren Sie andere. Je mehr Menschen bewusst auf die Gefahren zugehen, sich bewusst selbst entsprechend rüsten, entsprechend vorbereiten, desto mehr aufgewachte und gut informierte Menschen wird es geben und die werden sich dann nicht von diesem System fertig machen lassen in den nächsten Jahren. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Wenn Sie unsere Aufklärungsarbeit gut finden, dann leiten Sie die Sendung weiter, dann unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende. Thema Geld ist ja auch bei uns immer ein großes Thema, denn wir haben über 15 Bankkonten in der Europäischen Union mittlerweile verloren. Jetzt haben wir seit ein paar Wochen wieder ein Konto, aktuell in Budapest. Momentan, ich muss klopfen, ist es stabil. Bitte unterstützen Sie uns, solange es aktuell wieder geht. Und bleiben Sie uns weiterhin gewogen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Auf 1.